Es ist ganz viel passiert, was wir natürlich hier besprechen wollen.
Tierversuche verstehen hat einen wunderbaren Preis bekommen. Ihr habt euch mal angeschaut, die Wahlprogramme jetzt zur Europawahl. Das sind jetzt nur zwei Sachen aus dem letzten halben Jahr. Und das sind immer noch Dinge, an die vorher nie jemand gedacht hat. Also ich finde es total irre.
Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und dem Staffelfinale von Fabeln, Fell und Fakten, dem Podcast, bei dem wir über brandheiße Biologie, über Tiere und auch manchmal über Tierversuche sprechen. Und wir, das sind wie immer, euer Johannes Beckers, mir hier zugeschaltet aus München. Hallo Johannes.
Ja, Servus Roman, hallo.
Johannes ist Professor für Genetik an der TU München und forscht am Helmholtz-Zentrum Munich oder Helmholtz Munich heißt es jetzt,
Richtig, so ist es richtig.
seit ein paar Monaten. Und ich selbst bin Roman Stilling, bin Neurobiologe und seit fast 8 Jahren jetzt mittlerweile bei Tierversuch verstehen dabei als wissenschaftlicher Referent. Und wir haben heute ganz viel vor für unser
Ja.
Staffelfinale. Wir haben einen langen Zettel.
Wie nennen wir das heute? Brandheiße Biologie, Schlaglicht, eigentlich ist es so ein bisschen Abschiedsgequatsche, oder? Bevor wir in die Sommerpause gehen, oder?
Genau, wir haben uns ja jetzt wirklich lange nicht gesehen, weil die anderen beiden Folgen, die ihr jetzt alle draußen zuletzt gehört habt, die haben wir schon vor längerer Zeit aufgezeichnet. Jetzt hatten wir ein bisschen Pause und jetzt sehen wir uns wieder und es ist ganz viel passiert, was wir natürlich hier besprechen wollen.
Ja, wir wissen kaum, wo wir anfangen sollen. Aber ich fange mal damit an. Roman, ich habe gesehen, Tierversuche verstehen hat einen wunderbaren Preis bekommen. Ich denke für Kommunikation. Erzähl uns drüber. Was ist das für ein Preis? Wie war das? War es gut für dich? Erzähl.
Ja, was soll ich sagen? Natürlich war das gut. Wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut. Und ist ja auch nicht zuletzt dein Verdienst, Johannes. Natürlich nicht
Naja.
nur hier für unseren Podcast, sondern du bist ja auch Mitglied der Steuerungsgruppe von Tierversuche verstehen.
Das stimmt allerdings,
Und
ja.
auch schon seit der ersten Stunde, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, genau,
Ja,
ja.
als Vertreter für die Helmholtz-Gemeinschaft sozusagen.
Genau.
Und ja, wir haben einen Preis bekommen und zwar den Science Hero Preis.
Ah, okay.
Von der Konferenz der biologischen Fachbereiche. Das ist wiederum ein Teilgremium der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultätentage
Okay.
und ist sozusagen das Gremium, was so die Fachbereiche, biologischen Fachbereiche der Universitäten in Deutschland vertritt. Und die haben seit ein paar Jahren so einen Preis, den Science Hero, den sie vergeben für besondere Aktivitäten und besonderen Einsatz für die Biologie letztlich.
Okay.
Und da haben sie jetzt Tierversuch verstehen ausgezeichnet, genau.
Ja,
Und
finde
zwar
ich super,
für,
freut mich.
ja, genau, für unsere Aufklärungsarbeit, die wir machen zum Thema Tierversuch.
Okay.
Das ist natürlich eine ganz tolle Anerkennung, freue ich mich wirklich sehr drüber und alle anderen natürlich auch. Und wir haben ja wirklich mittlerweile viele, viele Leute, die da mit dabei waren und auch immer noch sind. Viele verschiedene Teams, die Steuerungsgruppe natürlich, die Personen, die das damals gegründet haben, die Allianz der
Ja.
Wissenschaftsorganisationen, die
Ja,
dahinter
genau.
steht. Wir
Die sind
haben
ganz
die.
wichtig, weil die lassen uns das hier ja überhaupt erst machen, ne?
Richtig, richtig,
Da
richtig.
können wir froh sein, ja, genau.
Und natürlich auch die Agenturen, Kommunikationsagenturen, die
Ja.
uns da beraten und viel im Tagesgeschäft machen.
Ja.
Also da haben sich wirklich alle natürlich sehr darüber gefreut, über diese Art der
Schön.
Anerkennung.
Und gab es da so eine richtige Preisverleihung? Habt ihr einen Pokal gekriegt oder wie läuft sowas ab?
Ja, tatsächlich. Und dieser Pokal sieht auch so ein kleines bisschen aus wie ein Pokal. Also so eine bronzene
Ja.
kleine Statue ist es.
Hast du
Das
nicht da?
ist,
Kannst du mir nicht mal eben
hab
zeigen?
ich jetzt nicht hier. Die steht im Moment gerade kurz in Göttingen.
Okay, ja.
Aber kann man sich auch Fotos angucken? Können wir mal
Wunderbar.
einen Link zu setzen? Und wir finden uns da auch in einer relativ illustren Reihe von Preisträger und Preisträgerinnen. Zum
Okay.
Beispiel hat das schon mal gewonnen der Entomologische Verein Krefeld. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da
Nee.
könnte es bei dem einen oder der anderen klingeln. Das ist nämlich der Verein, der zum ersten Mal das Thema Insektensterben mit Daten unterfüttert hat.
Ah,
Das sind
okay.
so, also im Prinzip so semi-professionelle Hobby-Insektenforscher und Forscherinnen, nehme ich an.
Okay.
Und die haben sozusagen über Jahre hinweg immer an bestimmten Stellen Fallen aufgestellt und die Masse der Insekten, die da in diese Fallen fliegen, rein, aufgezeichnet und haben festgestellt,
Okay.
dass das irgendwann viel weniger wurde. Genau, und die haben natürlich auch dann dieses Insektensterben dann sozusagen zum ersten Mal da begründet und da ist die Fachwelt darauf aufmerksam geworden. Die haben diesen Preis mal gekriegt. Melanie Brinkmann, Virologin vom HZI in Braunschweig, die war in der Corona-Pandemie ziemlich viel zu sehen in den Medien, hat also auch viel Wissenschaftskommunikation während Corona gemacht, hat auch diesen Preis bekommen. Und jetzt wir.
Ja, wunderbar. Nee, also freut mich. Also ich habe ja nur einen ganz kleinen Anteil hier, aber für dich ist das ja ein Hauptjob. Also insofern ist das, glaube ich, richtig, dass du dabei warst und die Trophäe in Empfang genommen hast. Super, nee, das freut mich natürlich sehr, dass das Anerkennung findet, das, was ihr und wir hier so machen. Sag mal, eine wichtige Initiative, die ihr ja macht, bleiben wir beim Thema Kommunikation, ist die Transparenzinitiative.
Ja.
Und die hat bald Geburtstag. Ist das nicht
Richtig.
so? Ist
Ja,
der dritte
genau.
oder der wievielte ist es?
Ist jetzt der dritte Geburtstag. Sie wird, ist ja im Jahr 2021, am 1.
Ja.
Juli,
Ja,
ins
vielleicht
Leben
erzählst du
gerufen
mal
worden.
kurz, was die Transparenzinitiative ist. Ich weiß nicht, ob das jeder so genau weiß.
Ja, die Transparenzinitiative, so kürzen wir das immer ab, heißt
Ja.
eigentlich offiziell etwas sperrig leider,
Okay.
Initiative Transparente Tierversuche.
Aha.
Und hat den Hintergrund, dass viele andere europäische Länder und mittlerweile sogar teilweise weltweit solche Transparency Agreements haben, wo Einrichtungen, die mit Tierversuchen in irgendeiner Form zu tun haben, unterzeichnen können, dass sie offener, transparenter mit dem Thema umgehen wollen, dass sie sich einbringen wollen in die Debatte, Informationen bereitstellen,
Ja.
Ansprechpartner für Medien und Politik sein wollen und so weiter.
Ja.
Also insgesamt ist es eine Erklärung, die man unterzeichnet, die vier Ziele umfasst.
Ja.
Und aber sozusagen unterm Strich geht es immer darum, Kommunikation zu verbessern, und zu zeigen, ja, wir wollen mit dem Thema offen und transparent umgehen. Und
Ja,
das,
also dass man
ne,
dazu
die,
steht, dass man das macht und
genau,
genau.
das
Und da
soll erklärt werden und das haben mittlerweile auch jetzt gerade ganz aktuell 111 solcher Einrichtungen gemacht. Ist auch eine schöne Schnapszahl
Das ist schon eine ganze Menge, ne?
zum
Also,
Geburtstag, ja.
ja. Das ist jetzt eine nationale Initiative, ja, ne? Oder?
Genau, das
Geht das
ist
auch
jetzt
nach
eine.
Österreich und Schweiz? Das weiß ich gar nicht.
Nee, die Schweiz hat eine eigene Initiative,
Ja.
eine eigene Transparenzinitiative. Wenn man die alle zusammenzählt in Europa, sind es über 500 Einrichtungen, die schon solche Transparenzinitiativen in ihrem jeweiligen Land unterschrieben haben.
Ja, also finde ich, ist eine bemerkenswerte Zahl. Und ich weiß, wir sind ja auch gerade in dem Prozess, dass wir schauen, wir vergeben ja immer so ein Siegel, wo wir schauen, wo gibt es besonders hervorragende Beispiele oder herausragende Beispiele. Da vergibt TVV ja so ein Kommunikationssiegel, ein Gütesiegel für die Kommunikation
Ja,
sozusagen. Ne?
Gütesiegel will ich nicht nennen, aber so eine
Ach
kleine
komm.
Auszeichnung, ein Anreiz.
Anreiz, genau, ja. Das ist passiert und dann habe ich gesehen, Roman, ihr wart wieder so aktiv. Ihr habt euch mal angeschaut, die Wahlprogramme jetzt zur Europawahl und habt die Wahlprogramme euch angeschaut darauf, was sie zum Thema Tierversuche in den verschiedenen Parteien alles so sagen. Das war ein Thread bei Twitter, habe ich gesehen.
Ja, genau, wir haben da keinen ganzen Beitrag rausgemacht. Wir wollen das Thema auch jetzt nicht höher hängen, als es ist, weil also das war dahingehend auch vergleichsweise einfach, weil von den, ich glaube, insgesamt 34 Parteien, die zur Wahl standen in Deutschland für die Europawahl, hatten
Ja.
10 in ihrem Programm das Wort Tierversuche vorkommen oder haben
Okay,
sich zum Thema
okay.
Tierversuche in
Ja.
irgendeiner Form geäußert. Manche mehr, manche weniger aufwendig oder umfangreich. Und ja, wir wollen natürlich überhaupt nicht irgendwie Wahlwerbung machen oder da eine Wahlempfehlung aussprechen. Das nichts läge
Natürlich.
uns ferner.
Ja.
Aber mal so einordnen, was heißen denn die Begriffe, die da drin verwendet werden? Was zeigt das vielleicht auch für eine Haltung, die dahinter steht? Ne? Was würde das bedeuten für die Forschung konkret, wenn diese Forderungen, die in dem Wahlprogramm da drin stehen, umgesetzt würden? Oder sofern es denn überhaupt Forderungen sind, das ist ja manchmal
Genau.
auch. Ne? Einfach, ja, um das mal erwähnt zu haben, steht es ja auch manchmal einfach drin im Programm.
Ja, manchmal steht ja auch wirklich fast nur das Wort drin und dass man es
Ja.
begrenzen möchte oder regulieren möchte, obwohl es ja schon längst reguliert ist und bla bla bla, das ist ja alles. Und teilweise stehen ja auch dann Riesen, es gibt ja sogar eine Partei, die sich nur diesem Thema verschrieben hat. Da steht natürlich viel mehr drin. Oft stehen da auch Sachen drin, die wir hier auch immer wieder als Mythen entlarvt haben. Die werden da immer wieder breitgetreten, findet man auch wieder. Und diesen Tweet auf X, den ich habe eben noch mal geschaut, ob man den noch findet. Und wenn man tatsächlich auf @tvv.de geht, also auf den
Unser
Kanal
Profil,
von
ja.
Tierversuche verstehen, dann ein bisschen runterscrollt, dann findet man diesen Thread tatsächlich sehr, sehr schnell. Das heißt,
Ja,
wen das interessiert,
können wir auch
kann da
direkt
gerne
verlinken
anfangen.
in den
Genau.
Shownotes. Dann
Genau.
hat man direkt das Sprungbrett, kann man sich das nochmal
Ja.
anschauen. Die Wahl ist jetzt natürlich gelaufen, brauchen wir hier auch nicht drüber
Ja,
sprechen.
darum geht es ja auch
Hat ja,
nicht. Aber es geht
ja.
ja einfach darum, dass man sich einfach mal anschaut, was haben denn die Parteien da für eine Haltung zu Tierversuchen überhaupt? Und wie ist da die Begründung jeweils? Und stimmt das alles, was die da so schreiben? Darum geht es ja mehr. Aber was ich wohl gelernt habe, was ich auch interessant fand, ich wusste, dass es Parteiprogramme gibt, aber es gibt offensichtlich auch sowas wie echte Wahlprogramme dann, spezifisch für einzelne Wahlen.
Ja, nee, klar.
Ja,
Das gibt's immer.
war ein Learning von heute, weil ich habe gedacht, Wahlprogramme oder meinen die Parteiprogramme? Also es gibt wohl einen echten Unterschied da. Dann, Roman, noch eine tolle Sache, die du gemacht hast. Du bist fremdgegangen und warst in einem anderen Podcast, einfach so, ohne mich vorher zu fragen. Unfassbar. Erzähl davon.
Ich hab's dir nicht vor, ich hab dich nicht gefragt, aber ich hab's dir vorher gesagt.
Das
Ja.
stimmt schon, alles gut. Alles einfach.
Ja, genau, und auch ganz andere Zielgruppe letztlich, weil das war auf Englisch. Ich habe da also
Oh
wirklich
dear.
eine Stunde lang Englisch versucht zu sprechen.
Ja.
Und zwar, das war aber wirklich eine ganz tolle Einladung, der musste ich auch einfach folgen, weil, nee, du weißt ja, ich habe ja Neurowissenschaft studiert in Göttingen damals, in einer Graduate School. Und die aktuellen Studierenden, die da sind, die machen jetzt einen Podcast, der heißt Neuroscience and Beyond.
Okay.
Und die haben mich gefragt, ob ich da nicht daran teilnehmen möchte und mit denen über Tierversuche in den Neurowissenschaften sprechen möchte.
Ah, okay. Also schon wieder das Thema Tierversuche auch, aber dann fokussiert auf Neurowissenschaften.
Genau, spezieller, ein bisschen spezieller zu dem Thema.
Genau, hatten wir ja kürzlich das Thema, wie war das, die Mäuse mit den Rattengehirnen, hatten wir doch mit dem Herrn Schlapp
Stimmt,
drüber
ja.
gesprochen. War das
Ja.
auch ein Thema oder?
Ich glaube nicht, nein.
Nee, okay.
Es war ein bisschen grundsätzlicherer Natur, so
Okay,
die Fragen.
ja.
Aber man merkt, dass sich also die Leute auch, wie gesagt, selber auch jetzt die Doktoranden, die Studenten, die machen sich da viele Gedanken drüber, auch wie das Thema natürlich öffentlich diskutiert wird und ne, aber auch sozusagen intern, ob machen sich Gedanken darüber, wollen wir hier in unserer Forschung selber Tiere einsetzen oder
Okay.
also ich habe das Gefühl, dass das zunehmend auch intern noch mehr reflektiert wird, als das früher schon der Fall war.
Okay, ja, das kann ja nicht schaden.
Nee, auch das.
Wunderbar, aber
Das ist übrigens, die machen ihren Podcast hauptsächlich auf YouTube. Findet man auch bei Spotify, aber ganz ist
okay.
alles gefilmt worden. Und Johannes, das Studio, die haben ein neues Studio eingerichtet, ne? Da können wir nur von träumen.
Also ein richtiges Studio.
Ja, also es sieht auch
Also.
in dem, es sieht mehr nach Studio aus, als es aussieht, wenn man von außen drauf guckt. Es ist sozusagen eine Ecke in einem Raum, die entsprechend
Okay.
ausgestattet wurde.
Aber
Aber
so mit Beleuchtung und Palmen im Hintergrund
ja,
und
tolle Technik.
okay, cool, ja. Ja, aber ich finde, also bei uns ist da eigentlich nichts auszusetzen, oder? Also ich meine, dadurch, also obwohl wir das immer über diese Distanz machen hier, Münster, München, finde ich, läuft das doch prima. Also
Ja, wenn
kann
wir
ich.
das immer in Präsenz machen müssten, wäre das sehr, sehr, sehr aufwendig,
Ja,
das
viel
stimmt.
unterwegs, ja.
Ja.
Ja, wunderbar. Und hast du auch gesehen, dass wir ein ganz tolles Paper veröffentlicht haben aus unserem Institut?
Ja, tatsächlich habe ich das gesehen. Das war ja auch fast nicht zu übersehen. Das wurde ja also überall rauf und runter zitiert und ich weiß nicht, ob sogar auch irgendwie in der Tagesschau war es, glaube ich, nicht, aber also schon auch in den Medien angekommen, ne? Also mit so
Ja.
Schlagzeilen wie jetzt der Vater vererbt auch erworbene Eigenschaften an seine Kinder weiter und so.
Genau.
Genau, und das kam aus eurem Institut. Das habe ich nämlich dann direkt
Genau, aus
gesehen,
dem
ja.
Institut für experimentelle Genetik am Helmholtz-Zentrum München. Genauso ist es. Das netter Kollege von mir, der Raffaele Teperino, der das gemacht hat. Und wir haben ja schon öfter über Epigenetik hier gesprochen, Roman. Und es ist halt tatsächlich so, dass metabolische Eigenschaften der Eltern auf die Nachkommen vererbt werden. Und zwar über die Keimbahnzellen. Also nicht deshalb, weil wir am selben Tisch sitzen und dasselbe essen, sondern es gibt tatsächlich Informationen, die über die Keimbahnzellen weitergegeben werden. Und das ist epigenetische Vererbung. Das haben wir vor ein paar Jahren, haben wir das schon gezeigt. Und das Neue jetzt ist, dass der Raphael mit seiner Gruppe, die haben sich angeschaut, Was ist denn quasi jetzt die Natur dieser epigenetischen Vererbung? Was ist
Ja.
die Info? Wie wird diese Info weitergegeben über die Keimmannzellen?
What's
Und
the
die haben sich
mechanism?
insbesondere die männliche Keimbahn angeschaut und haben da gesehen, dass wohl in der Reifung der Spermien in der Epididymis, also nicht während der Spermatogenese, sondern dann, wenn die Spermien tatsächlich reifen,
Im Nebenhoden.
genau richtig, da entstehen bei dieser Wanderung durch diese Epididymis, entstehen bestimmte Populationen von fragmentierten mitochondrialen tRNAs.
Ui.
Das war jetzt viel. Also Mitochondrien kennen wir alle noch. Das sind die Organellen, in denen halt Stoffwechsel gemacht wird, Energie bereitgestellt wird, ATP produziert wird. Das sind die Mitochondrien.
Kraftwerke der Zellen, ja.
Und da gibt es spezielle Transfer-RNAs, das sind diese tRNAs, und die werden fragmentiert. Diese RNAs werden zerlegt. Und das ist eine Information, die weitergegeben wird an die Nachkommen. Und die konnten tatsächlich zeigen, dass es die männlichen RNAs sind, die im Embryo dann ankommen. Also sie hatten unterschiedliche Strains, dann kann man an den Sequenzen gucken, kommt es vom Vater, kommt das von der Mutter. Weil das war immer die Frage, wie kommen diese Transfer-RNAs, wie kommen die überhaupt in den Embryo rein? Weil
Ja.
es gab die Theorie, dass die komplett vernichtet werden. Und das ist aber nicht so. Also es kommen tatsächlich einige durch, die kann man über Sequenzierung nachweisen. Und die verändern dann tatsächlich das Transkriptom in den Embryonen, also in den Zweizellembryonen, in den
Ja.
Mäusen. Also insofern ist halt dieses Entstehen von diesen fragmentierten mitochondrialen tRNAs ist also zumindest ein Teil der Informationen, die weitergegeben wird an die Nachkommen, die dann dazu führt, dass die Nachkommen halt schneller obes werden, also schneller fettleibig werden und eher eine Diabetes entwickeln. Super interessant, oder?
Ja, das heißt also, das ist nicht sozusagen in deren Genen angelegt, dass die fettleibig werden und auch nicht bei den
Genau.
Eltern, sondern wenn die Eltern besonders, in diesem Falle war es, glaube ich, Hochfettdiät einfach bekommen haben, also sehr
Ja.
fetthaltige Nahrung gefüttert wurden
Genau. Der
den Mäusen,
Vater, ne?
der Vater speziell, genau,
Ja, ja.
dann hatten die Nachkommen auch ein höheres Risiko für Fettleibigkeit, nur aufgrund der Tatsache, dass der Vater während der Zeit, während die Spermien da gereift sind, besonders, ja, sich ungesund ernährt hat, praktisch.
Genau. Ziemlich erschreckend
Ja.
eigentlich, was man da als Vater also auch an Verantwortung trägt für die Gesundheit der Nachkommen. Und das ist also so, es gab einige Experimente vorher, die schon gemacht wurden, auch von anderen Gruppen. Die hatten aber nicht so eine akute High-Fat-Diet von 2 Wochen oder so. Das reicht jetzt aus für diesen Mechanismus.
Ja, krass.
Und dann gibt es aber vermutlich auch andere Mechanismen, die dann eintreten, wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, ja, also diese High-Fat-Diet. Und es scheint also auch bei Menschen gibt es auch erste Hinweise, das ist auch in diesem Paper drin, dass es bei Menschen auch so ist. Da gibt es halt die Korrelation zwischen dem BMI bei den Eltern und dem BMI bei den Nachkommen. Okay, da weiß man nie, soziale Faktoren und so, wie spielen die dann eine Rolle?
Ja.
Aber dann gibt es eine kleinere Untersuchung, die auch noch gemacht haben, und da konnten die zeigen, dass tatsächlich ein höherer BMI tatsächlich auch die fragmentierten tRNAs in den Spermien modifiziert. Und das
Bei
ist halt
jungen
schon,
Männern, ne? Haben die das gemacht, genau.
genau, ja, genau.
Ich find das deswegen so interessant, weil die Mitochondrien werden ja, die Spermien haben ja keine Mitochondrien, ne? Oder zumindest wenn sie sich, also die Mitochondrien werden alleine über die Mutter, über die mütterliche Keimbahn vererbt.
Ja, das ist eben genau dieses Ding. Also so ganz so scheint es auch nicht zu sein. Also so ein bisschen Mitochondrien sind schon noch da. Nur du hast
Okay.
halt bei der Oozyte sehr viel mehr. Und das war halt immer die Frage, kann da überhaupt was weitergegeben werden über die Mitochondrien oder die mitochondrialen RNAs?
Ja.
Und das ist halt genau das, was sie wirklich explizit gezeigt haben. Also zumindest die mitochondrialen RNAs, die tauchen im Embryo wieder auf vom Vater. Ja.
Ah, ja. Das fand ich nämlich so spannend, weil das kannte ich jetzt nur so, dass man seiner Mutter die Mitochondrien zu verdanken hat.
Die
Und
allermeisten, ja,
ja, die haben
genau.
ja nämlich ein eigenes Genom nochmal. Das sind ja eigentlich ursprünglich
Richtig.
mal, zumindest ist das
Genau.
die Theorie, kann man nie so richtig beweisen, aber das ist in den frühen Stufen der Evolution da eine Zelle die andere gefressen hat und seitdem sind die Mitochondrien in den Zellen drin.
Als Endosymbiont sozusagen, genau,
Richtig,
ja.
genau.
Ja, so ist das, genau.
Verrückt.
Also finde ich super interessant, hat mich natürlich auch sehr gefreut für unser Institut, dass da wieder so ein tolles Paper rausgekommen ist und dass das so eine Anerkennung findet, ist natürlich super, super schön.
Ja, also ist vor allen Dingen auch deswegen natürlich viel Anerkennung, weil das ist mal wieder ein ganz neuer Mechanismus, ne, den man, glaube ich, so vorher noch so gar nicht auf dem Schirm hatte und man sich ja sowieso immer bei
Genau.
diesen epigenetischen Vererbungen immer fragen muss, okay, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Also wenn es nicht die
Genau.
Gene sind, ne, wie geht denn das? Und da hat man in
Ja.
den vergangenen Jahren ja immer häufiger auch auf diese kleinen RNAs gesetzt und
Ja.
jetzt ist es nochmal wieder eine ganz spezielle Form von ganz speziellen RNAs aus einer Ecke, wie gesagt, ne, Mitochondrien, wo man da gar nicht mit gerechnet hätte.
Ja.
Also ist auf jeden Fall spannender Plot-Twist.
Ja, finde ich auch. Also super interessant und wie gesagt, hat mich sehr gefreut für den Raffaele. Grundlagenforschung, eigentlich ist es Grundlagenforschung, aber da kann man, glaube ich, noch ganz gut den Zusammenhang erkennen zur Anwendung, dass das wichtig ist für den Menschen. Aber du hast mir gesagt, du hast noch was Tolles gesehen zur Grundlagenforschung bei Veritasium. Veritasium ist ein YouTube-Channel,
Ja.
den haben wir schon, glaube ich, schon mal öfter erwähnt. Und diesmal war es auch was Biologisches, Grundlagenforschung. Ich habe das YouTube-Video nicht gesehen. Jetzt bist du dran.
Ja, den hatten wir, glaube ich, mal erwähnt damals bei unserer Playlist, als wir so gesagt haben,
Genau.
woher holt ihr euch eigentlich eure Informationen, welche Wissenschaftskommunikationskanäle konsumieren wir so? Und
Richtig.
haben uns das gegenseitig vorgestellt in einer Folge. Das war aber
Ja.
nicht diese Staffel, ne? Das war letzte Staffel schon.
Aber es war letzte Staffel, genau.
Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall kam da auch der Veritasium-YouTube-Kanal, den mit Sicherheit viele hier kennen. Der ist zwar englischsprachig, aber es hat einer der größten Wissenschaftskommunikationskanäle überhaupt. Es geht meistens auch eher um so chemisch und physikalische und mathematische, historisch,
Ja.
wissenschaftshistorische Themen. Diesmal ging es um ein, ja, letztlich biologisches Thema, nämlich die Frage danach, was eigentlich Farben sind. Das mag erstmal auch physikalisch klingen, aber wenn man weiß, dass die
Sehen die
Farbe ja
doch.
praktisch erst im Auge entsteht, ja, und dann,
Ja.
oder zumindest, oder vielleicht sogar auch erst im Gehirn, ne? So ganz genau weiß man das ja nicht. Und genau darum ging es auch in dem Film. Wir haben ja als Menschen im Auge Rezeptoren für verschiedene Farben, und zwar für Grün, für Rot und für Blau. Das heißt, die Frage, wie der Farbeindruck einer gelben Farbe entsteht, der ist halt nicht trivial, sondern den muss man ja erstmal sozusagen daraus rechnen. Das ist im Prinzip so
Genau.
wie, ja, wie auch Bildschirme Farben zusammenwürfeln aus rot, grün und blauen LEDs oder
Ja.
Drucker oder wie auch immer. Und die haben aber gezeigt, dass es verschiedene Tiere gibt, die das durchaus anders machen. Also es gibt natürlich Tiere, die haben Rezeptoren für ultraviolettes Licht, ne? Insekten zum Beispiel,
Genau.
manche Vögel. Es gibt Tiere, die haben auch Rezeptoren für Infrarotlicht, also
Ja.
Wärmestrahlung. Können die praktisch sehen tatsächlich.
Sehen, ja.
Und es gibt eben diese Springspinnen. Und darum behandelt eigentlich das Video, wie
Okay.
Springspinnen uns eigentlich versuchen zu erklären, oder wenn wir Springspinnen studieren, wie die was sehen, wie die Farben erkennen, was überhaupt Farben sind und wie Farbensehen entstanden ist und was das bedeutet. Und ja, letztendlich haben die nochmal einen ganz anderen Mechanismus entwickelt, wie
Okay.
Farben oder der Eindruck einer Farbe irgendwie
Ja.
biologisch entsteht dann im Gehirn und im Sehsystem, weil die so ganz verrückte Augen haben. Also Spinnen haben ja sowieso verrückte Augen, aber diese Springspinnen sind eben nochmal ganz besonders. Und ich fand das Video einfach so toll. Ich habe das gesehen und war fasziniert und musste dann direkt
Okay.
an unser Gespräch immer denken. Wir sagen ja hier oft, Grundlagenforschung, ne, verändert Weltbilder. Und in diesem
Ja,
Fall ist
genau,
es sogar
ja.
so, dass es ganz konkret das verändert, wie unser Bild von der Welt entsteht überhaupt, ne?
Ah, okay,
Also ganz
ja.
literally sozusagen. Ja, fand ich deswegen sehr eindrücklich. Verlinken wir gerne in den Shownotes und unbedingt angucken,
Ja,
empfehlen.
aber was machen die denn jetzt besonders, die Springspinnen? Benutzen die da irgendwie Farben beim Zielen oder sowas? Oder wie kann ich mir das
Nee,
vorstellen?
also ja, es ist halt relativ kompliziert und ist, glaube ich, auch noch nicht bis zu Ende durcherforscht, aber es scheint so zu sein, die haben halt, ich glaube, 8 Augen und zwei davon
Ja.
sind halt nach vorne gerichtet, sind besonders
Ja.
groß und haben so ein ganz verrücktes Linsensystem, mit dem die
Okay.
dann sozusagen auch Tiefe wahrnehmen können. Also sie haben schon auch dieses stereoskopische Sehen,
Ja.
wie wir Menschen ja auch, ne? Auch beide Augen nach
Ja.
vorne gerichtet. Das heißt, man
Ja.
kann Tiefe wahrnehmen und man kann deswegen
Aha.
dreidimensional schauen. Und die haben das aber so, dass die dann da drin halt in den Augen die Optik so funktioniert, dass die durch die verschiedene Tiefenwahrnehmung verschiedene Farben wahrnehmen.
Wow, okay.
Also es ist völlig verrückt.
Also irgendwie so im Prinzip, so einfach gesprochen, rot ist nah und blau ist weit weg oder so in der Art, oder?
Ja, so ungefähr.
Cool. Also muss ich mir anschauen. Super interessant. Ist tatsächlich auch ein Mechanismus, von dem ich so noch nichts gehört habe. Also werde ich mir auf jeden Fall antun. Es erinnert mich so ein bisschen an die, wie hießen die nochmal, die C. elegans, die da über elektrische Felder sich irgendwie auf die Hummeln beamen lassen. Das
Stimmt, der
fand ich auch cool.
Multiboom-Transfer, den hast du doch
Ja,
letztens
genau,
noch mal
so
irgendwo
hieß es,
wieder,
richtig.
den hast du doch letztens noch mal irgendwo wieder gesehen im
Ja,
Fernsehen
ja,
auch in einer
ja,
Quizshow
ja. Ja, richtig, genau. Elton wurde das gefragt, genau.
bei wie heißt das? Wer weiß denn sowas, ne?
Ja, irgendwie sowas. Genau, ja. Ich weiß auch nicht. Aus irgendeinem Zufall war ich da mal zu früh zu Hause und mache den Fernseher an. Habe ich, glaube ich, auch einen Tweet zu abgesetzt, wenn
Ja,
ich mich recht entsinne.
sehr
Ja,
witzig.
stimmt. Nein, also es ist, also guck mal, das sind jetzt nur zwei Sachen aus dem letzten halben Jahr. Und das sind immer noch Dinge, an die vorher nie jemand gedacht hat. Also ich finde es total irre. Das finde ich macht so Spaß an der Wissenschaft, dass da immer wieder neue Sachen kommen.
Ja.
Also mit dem Weltraumteleskop, das finde ich ja jetzt auch interessant mit dem JWST, was da ständig für neue Meldungen kommen. Aber das ist jetzt nicht unser Themenbereich,
Richtig.
sondern wir sind im Bereich Tierversuche und da hat sich auch total viel getan, nochmal Roman, in den letzten Wochen. Da waren wir ja echt busy alle so ein bisschen, nämlich um die Vorlage des neuen Tierschutzgesetzes. Da waren wir alle etwas nervös,
Wie es denn so kommen
weil,
würde?
wie soll man das erklären? Also das neue Tierschutzgesetz in seinem ersten Entwurf sah vor, das Strafmaß für das Töten von oder das wiederholte Töten von Tieren, Wirbeltieren im Speziellen, ganz besonders zu bestrafen, wenn kein vernünftiger Grund vorliegt für dieses Töten. Und wir haben
Richtig.
über dieses Thema des vernünftigen Grunds ja schon offen gesprochen, dass das nicht so klar definiert ist in der Wissenschaft, wann da ein vernünftiger Grund fürs Töten vorliegt, wenn ich zum Beispiel Tiere züchte. Also für Tiere, die in einem Tierversuch sind, ist das relativ klar. Da habe ich die Genehmigung, diese Tiere zu töten, aber es entstehen manchmal eben auch sogenannte überzählige Tiere, die nicht in einen Tierversuch reingehen. Und diese Tiere werden selbstverständlich auch getötet. Und da war die Frage offen, ob ein vernünftiger Grund für dieses Töten vorliegt, wenn diese Tiere für wissenschaftliche Zwecke gezüchtet wurden. Genau, und da sollte das Strafmaß jetzt hochgesetzt werden. Und wir wollen natürlich, also wir machen unsere Arbeit ja hier in einem öffentlichen Auftrag und nicht, weil wir Lust dazu haben. Und da wollen wir natürlich nicht in den Verdacht kommen, mit dem, was wir tun, irgendeine Straftat zu begehen. Und drum hat sich die Wissenschaft da sehr engagiert, dass da doch was passiert in dem Tierschutzgesetz. Und das scheint jetzt so zu sein, dass das eine gewisse Anerkennung findet. Roman, habe ich das so einigermaßen richtig wiedergegeben? Würdest du dem
Ja,
zustimmen?
ich würde, glaube ich, aber noch ein paar Sachen ergänzen wollen. Also,
Mach mal, mach mal.
diese Strafvorschrift, dass man nicht ohne vernünftigen Grund töten soll, die existiert schon immer, seit es
Genau,
Tierschutzgesetze gibt. Und
ja.
dass da jemand bestraft wird, der ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet, wie gesagt, das gibt es schon sehr lange. Und das gilt auch ganz allgemein, das gilt auch grundsätzlich. Das hat mit der Wissenschaft speziell erstmal so jetzt nichts zu tun.
Genau.
Aber, also, es gilt halt für
Also es
jeden,
betrifft auch jede
der
Privatperson, die Tiere
richtig, ja.
tötet. Ja?
Genau. Es wurde jetzt da dieser Paragraph, der 17er, wie der Jurist sagt, der 17er im Tierschutzgesetz, wurde entsprechend angepasst oder verändert oder soll verändert werden. Es ist ja alles noch im Entwurfsstadium. So wie du es gerade zusammengefasst hast, gab es dann noch so ein paar Sondertatbestände, ne? Wiederholung und besonders große Zahl und so weiter. Alles recht schwammige Begriffe, für die es zwar auch in der Juristerei schon sozusagen Bezugspunkte gibt, aber die Wissenschaft war relativ alarmiert. Wir haben hier im Podcast schon drüber gesprochen. Wir haben es auf der TVV-Webseite auch beschrieben, woher und warum und wieso das denn als problematisch gesehen wird. Es ist jetzt so, dass das Gesetz den zweiten Schritt gemacht hat, ist also von einem Referentenentwurf aus deinem Ministerium zu einem Regierungsentwurf oder Kabinettsentwurf geworden, wo der sozusagen die ganze Bundesregierung dahinter steht und ist jetzt in den parlamentarischen Prozess übergeben worden. Da kommt es dann irgendwann wieder raus. Ob sich dann nochmal was verändert oder nicht, das wissen wir alles nicht. Interessant war aber, dass sich an dem Gesetzestext jetzt zwischen Referentenentwurf und Kabinettsentwurf oder Regierungsentwurf nur wenig verändert hat. Also an dem Paragraph 17 zum Beispiel hat sich gar nichts
Richtig,
verändert,
ja.
wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, nee, das ist richtig. Das Entscheidende sind die Anmerkungen, die jetzt zu dem Gesetzentwurf quasi hinten dran stehen.
Genau, und ich fand das interessant, also das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das ja diesen Entwurf geschrieben hat, hat sogar extra für dieses ganze Gesetz eine sehr ausführliche FAQ gemacht, also Fragen
Okay.
und Antworten. Und es steht auch explizit ein Absatz zum Thema Tierschutzgesetz, Auswirkungen auf Wissenschaft und Forschung drin, weil das ist ja tatsächlich auch relativ öffentlich dann debattiert worden. Einige Bundestagsfraktionen haben sich da schon zu gemeldet. Es gab ein bisschen Berichterstattung dazu auch. Und deswegen hat man sich wohl hier jetzt, ja, so gefühlt, dass man das jetzt wohl hier auch mal nochmal klarstellen wollte. Und hier steht, ich lese das jetzt einfach mal vor von der Webseite vom BML, für die Forschung ändert sich dadurch nichts. Beantragung und Genehmigungsverfahren und alle sonstigen Anforderungen an Tierversuche bleiben gleich. Auch die Wertung, ob die Tötung eines Tieres im Einzelfall von einem vernünftigen Grund gedeckt ist, ändert sich nicht. Um das herauszustellen, und das ist jetzt, glaube ich, das Interessante, um das herauszustellen, haben wir nach gemeinsamen Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der Forschung den entsprechenden Paragraphen mit einer Erläuterung in der Begründung versehen. Das hast du ja gerade gesagt, ne? Also in der Gesetzesbegründung, nicht im Gesetzestext, steht jetzt was. Und diese Begründung, die Behörden und Gerichten als Auslegungshilfe dienen kann. Außerdem ist eine Konkretisierung der Tierschutzversuchstierverordnung geplant. Also nicht das Tierschutzgesetz, sondern auch noch eine Konkretisierung dieser Begründung in der Tierschutzversuchstierverordnung. Also das ist das Interessante, was sich sozusagen ja geändert hat oder was hier wie das BMEL die Situation einschätzt. Also ja, auf dem Papier ändert sich jetzt eigentlich erstmal so nichts, aber sie sehen offenbar das Problem, dass diese Unbestimmtheit oder dieses Risiko, die Unbestimmtheit dieses vernünftigen Grundes doch problematisch ist und man dann zumindest sagen muss, wie kann man denn da Schaden abwenden? Das scheint jetzt hier doch, also zumindest so zu sein, dass das anerkannt wird, dass es da tatsächlich ein Problem gibt.
Genau, ja, ich finde, es geht sogar weiter. Ich blätter jetzt mal gerade hier durch den Kabinettsentwurf durch, weil ich finde, es ist schon wichtig, dass da klar wird, dass eben der wissenschaftliche Zweck eben ein vernünftiger Grund zum Töten sein kann, solange die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ordentlich gearbeitet haben. Das heißt, eine ordentliche Zuchtplanung gemacht haben, geschaut haben, kann ich dieses Tier in einem anderen Tierversuch verwenden, kann es für andere Zwecke genutzt werden. So, und wenn ich das nachweisen kann, dass ich das getan habe, dann habe ich gewissenhaft gearbeitet und dann darf ich dieses Tier auch töten. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Lass mich mal eben schauen hier. Also was da drin steht, ist, darf ich das auch mal eben vorlesen, Roman?
Bitte.
Da steht drin, insbesondere an der Frage, ob ein vernünftiger Grund bei der Tötung überzähliger Versuchstiere im Einzelfall gegeben ist oder nicht, wird durch die Änderung nichts geändert. Das ist das, was du eben auch gesagt hast. Im Zusammenhang mit Tierversuchen ist ein vernünftiger Grund für die Tötung überzähliger Tiere insbesondere dann anzunehmen, wenn die Zucht und Verwendung der Tiere sorgfältig geplant wurde. Das ist das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Und die Einrichtung alle ihr zur Verfügung stehenden zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um das Entstehen überzähliger Tiere zu vermeiden. Und eine weitere Verwendung der Tiere außerhalb des konkreten Tierversuchs nach Einschätzung der verantwortlichen Personen nicht erfolgen kann. Das ist das, was ich mit gewissenhaftem Arbeiten meine und das ich natürlich auch dokumentieren sollte. Ja? Also wir, sagen wir mal, wir haben jetzt so ein System, wo wir, wenn wir Tiere in der nächsten Woche töten wollen, können wir die quasi hier am Zentrum anzeigen und sagen, hier, wir haben diese Tiere da, die werden nächste Woche getötet, könnt ihr die noch nutzen? Häufig ist das dann so, dass man keine Rückmeldung kriegt, weil sie nicht gebraucht werden können. Manchmal werden sie aber noch gebraucht, was weiß ich, vielleicht muss ein Organ entnommen werden, also das Tier wird getötet und es wird ein Organ entnommen, um was weiß ich, RNA zu isolieren, Proteine zu isolieren oder sonst was. Das kommt manchmal vor, nicht oft, aber ich kann damit dokumentieren, dass ich zumindest mich bemüht habe, die Tiere zu vermitteln. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn diese Formulierung so übernommen werden könnte in die Versuchstierverordnung, denke ich, dann sind wir einen ganzen Schritt weiter.
Ich würde das auch noch mal so einordnen und sagen, also so wie wir es jetzt auch gerade ja vorgelesen haben, das ist ja jetzt nicht so irgendwie ein Blankoscheck oder ein Freibrief, ne?
Nee,
Man kann jetzt
sollte
nicht
ja nicht sein.
machen, was man will. So, das war nie so und das hat sich auch nicht geändert, ne? Genau. Es geht ja wirklich nur um die Klarstellung, so unter welchen Bedingungen ist denn ein vernünftiger Grund überhaupt anzunehmen, weil es genau dazu ja keine Rechtsprechung gibt. Es gibt zwar diverse Publikationen, ja, auch in juristischen Fachzeitschriften und so weiter, aber ob dann im Zweifelsfall vor Gericht, wie dann eine Entscheidung ausfällt, das weiß man ja alles nicht. Und deswegen ist hier sozusagen das, ja, dass man das Problem so angeht, dass man sagt, okay, wir erkennen, dass es da eine Problematik gibt und wir haben in unserer Gesetzesbegründung jetzt als Regierung nochmal was reingeschrieben, das der Auslegung dieses Gesetzes dienen könnte. Das ist immer noch eine Einzelfallentscheidung und die kann auch natürlich ein Gericht auch im Einzelfall muss sie die auch entsprechend bescheiden und beurteilen. Aber es gibt jetzt erstmal sozusagen eine Konkretisierung, ne?
Roman, also ich bin ein bisschen strenger als du, sage ich jetzt mal. Ich finde, es kann einfach nicht sein, dass der Staat uns Mittel gibt, um die Forschung zu machen, die wir machen, die Tierversuche beinhaltet, und wir dann vor der Frage stehen, begehen wir damit eine Straftat? Denn dass wir überzählige Tiere generieren, liegt in der Natur der Sache. Wir können nicht ohne, ja. Es funktioniert nicht. Entweder muss die Regierung oder das Land, die Gesellschaft entscheiden, wir wollen keine Tierversuche mehr, dann lassen wir das. Uns fallen schon andere Experimente ein, die wir noch machen können. Biomedizinisch werden wir dann nicht mehr so schnell vorankommen. Aber wir brauchen einfach mal diese Entscheidung. Was wollen wir denn? Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ja. Und insofern denke ich, ist das ganz wichtig, dass da jetzt doch mal Klarheit kommt. Und es gab ja bislang auch noch keine Verurteilung, die also diesen vernünftigen Grund im wissenschaftlichen Zusammenhang irgendwie
Nein, 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 genau.
prüft.
Alle Anzeigen, die es da bislang gab, da wurden die Ermittlungen immer eingestellt. Eben auch mit einer ähnlichen Begründung sozusagen, wenn sorgfältig gearbeitet wird, kann man da keine Straftat annehmen. Aber auf der anderen Seite, und das, also nur, dass du mich nicht missverstehst, ich wollte nur sagen, also ein Freibrief sozusagen gibt es jetzt auch nicht, weil es wird ja jetzt schon wieder behauptet teilweise, die Regierung hätte jetzt das Töten von Tieren legalisiert, so was halt vorher verboten gewesen wäre oder so, ne? Das ist ja auch nicht der Fall.
Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, im Gegenteil. Genau. Gut. Ja, Roman, jetzt haben wir schon so viele Themen abgearbeitet. Sollen wir den Deckel
Schon.
drauf machen?
Ja, aber wollen wir nicht, bevor wir den Deckel drauf machen, noch mal ein kleines bisschen noch mal staffelfinalmäßig nach hinten gucken,
Nach
was wir
hinten gucken.
dieses.
Ich habe gedacht, wir machen das nach dem Deckel.
Ah, okay.
Ist aber auch egal.
Ja, komm, dann mach den Deckel drauf erst.
Dann machen wir jetzt einen Deckel drauf. Deckel drauf. Und dann schließen wir das Ganze noch schön rund ab und verabschieden uns für den Sommer von unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, oder?
Ja.
Ja, Roman, also Staffelfinale. Also ich fand, das war eine tolle Staffel. Es hat mir sehr viel
Ja.
Spaß gemacht wieder. Und was mir so aufgefallen ist, was bei der Staffel, glaube ich, anders war als an den früheren Staffeln ist, wir haben sehr viel mit Gästen und Interviews gemacht. Und das fand
Ja.
ich eigentlich sehr, sehr interessant.
Auf jeden Fall.
Das
Wir haben.
heißt, wenn ihr jetzt euch Langeweile aufkommt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, während wir in die Sommerpause entfleuchen, dann können wir euch doch noch mal empfehlen, fleißig noch mal ein paar Interviews anzuhören, die wir in dieser Session gemacht haben, oder?
Ja, soll ich mal ein paar Themen nochmal aufleuchten
Ja,
lassen, die wir so hatten?
mach das,
Also
genau.
wir haben zum Beispiel über das Thema Reproduzierbarkeit gesprochen. Da hatten wir eine ganz wunderbare junge Forscherin zu Gast. Wir haben über das
Die
Thema
Frau Drude war
Xenoplasma.
das. Das
Richtig,
war
genau.
S3E3. Ich habe es mir nämlich extra rausgesucht noch.
Wir
Genau, da ging es
haben
um die Reproduzierbarkeit von Tierversuchen, im Interview mit der Frau Drude. Richtig, genau.
die nächste Folge, dann haben wir, wo wir einen Gast hatten, war zum Thema Xenotransplantation.
Richtig, genau. Das war S3E5 mit dem lieben Kollegen Herrn Professor Eckhard Wolf.
Richtig, der hat sozusagen erklärt, wann denn wohl mit so einem Schweineherz zu rechnen ist.
Genau. Was ich da
Also.
so super interessant fand, war die Schweine, mit denen er arbeitet, und
Ja.
dass die irgendwann mal auf einer Insel ausgesetzt wurden, wo es häufiger Schiffbrüche gab. Und damit die was zu essen haben, wurden dann diese Schweine ausgesetzt. Das
Ja, es ist spannende
Story fand ich
Geschichte,
einfach
ne?
super. Ja,
Ja.
genau.
Wir hatten auch noch jemanden da von der Max-Planck-Gesellschaft, den Andreas
Genau.
Lengeling, den wir beide
Genau.
gut kennen.
Ja, auch Mitglied der Steuerungsgruppe, Tierversuche verstehen.
Richtig, das war die S3E11.
Genau, S3E11, und da ging es um die Vielfalt der Tierversuche, die so in der Max-Planck-Gesellschaft gemacht werden. Auch sehr interessant.
auch sehr spannend, richtig,
Sehr
genau.
breit aufgestellt.
Ja, und was mir gerade noch aufgefallen ist, Johannes, wir haben die erste Premierenfolge gehabt, wo wir tatsächlich im selben Raum saßen.
Stimmt, habe ich auch bei den Interviews mir noch aufgeschrieben. Das war quasi, da haben wir uns gegenseitig interviewt, ne? 3F
Richtig.
an der Bar.
3F an der Bar in der Hotellobby haben wir auch eine Folge aufgenommen dieses Jahr.
Genau,
Wen hatten wir
richtig.
noch da?
Wir
Herr
hatten noch den
Schermer.
Herrn Schermer, genau, das war
Ja.
S3E14 zur Nierenforschung und die Grenzen von Alternativmethoden. War auch super interessant. Er
Chancen
hat ja
und
im Prinzip
Grenzen,
gesagt,
ja.
keiner macht gerne einen Tierversuch, aber
Ja.
er muss halt manchmal, weil er eben auch das Leiden der Menschen sieht.
Genau, und er hat
Genau.
auch gesagt, dass sie eigentlich praktisch alle Methoden, die es so gibt, bei sich im Labor haben und auch
Ja,
weiterentwickeln, ne? Also
genau.
inklusive Organoide und aber
Ja.
auch irgendwie C. elegans und
Richtig,
also
genau.
wirklich,
Und es
wirklich
kommt eben
ganzes
auf die
Spektrum.
Fragestellung an, die man hat, ne?
Ja.
Dann, oh ja, den hattest du dir lange gewünscht, dass wir mal mit einem richtigen Philosophen über Tierversuche und Ethik sprechen. Das
Genau.
war in S3E15, da hatten wir den Herrn Grimm,
Den
der
Herwig Grimm
uns
aus
mal
Wien.
aus Wien, genau, der uns mal erklärt hat aus der Sicht des Philosophen, wie sich das so herleitet mit der Ethik zu Tierversuchen und
Ja.
hat das wirklich von allen Seiten sich immer angeschaut. Also ich habe mir gedacht, jetzt
Ja,
kommt
ja.
irgendwann, so müsst ihr es machen, aber das kam kein. Also man kann aber auch so gucken und man kann aber auch so gucken.
Genau,
Das war
ja. Sehr
ja.
lange, sehr, ich sag mal, komplexe Folge auf jeden Fall. Aber
Genau, genau.
vielleicht umso interessanter, da nochmal reinzuhören, ob man das
Ja,
dann auch
ja,
so
ja.
noch.
Und irgendwie waren dann am Schluss aber doch mehr Fragen. Und dann haben wir uns ja irgendwie gedacht, also wir müssen ihn irgendwann nochmal einladen und dann
Ja.
nageln wir ihn fest, Roman. Dann wollen wir antworten und nicht nur fragen. Genau. Okay, nein, aber es war super interessant.
Ja, wir
Dann
hatten
hatten wir
noch
noch, sag du's.
eher den Christian Navrott, den
Ja.
Ziegenflüsterer von Rostock
Ja,
von
genau.
Dommersdorf.
Ziegen, die auf
Ja,
Menschen starren.
richtig, genau. Das war auch sehr, sehr spannend.
S3E17.
Ja, und zuletzt, ach nee, nicht gar nicht zuletzt
Es
noch,
kommen
wir
noch
hatten echt noch
zwei.
viel. Ja, genau, wir hatten noch
Ja.
den Stefan Schlatt, Professor Stefan Schlatt hier aus Münster.
Genau. Ja.
Auch Steuerungsgruppenmitglied und aber auch Experte für so Stammzell- und Reproduktionsmedizin.
Richtig, ja.
Und hat uns was, er hat uns erklärt, was Blastozystenkomplementierung ist.
Richtig, genau.
Das war
Und
auch eine, so eine brandheiße Folge, ja.
ja, genau. Und Anlass waren die Mäuse, die quasi einen Teil ihres Gehirns durch Rattenzellen ersetzt hatten und damit wieder riechen konnten.
Genau.
Das war der Anlass, genau. Super. Ja, richtig, richtig, richtig. Das war Herr Schlatt, das war S3E18. Und dann in der letzten Folge haben wir über Tierversuche in Zoos gesprochen mit der Frau Kögler und mit dem Herrn Lavrenz.
Genau.
S3E19. Wen
Auch
das
eine ganz,
interessiert,
ganz besondere Folge irgendwie, ne?
ja, fand ich
Nochmal
auch.
ein ganz anderes Thema, ja.
Genau, also da ging es halt auch viel um Artenschutz und welche Aufgaben Zoos heutzutage haben, moderne Zoos und ja, und dass da eben auch Tierversuche gemacht werden, eben unter anderem zur Arterhaltung oder um bestimmte Spezies überhaupt besser zu verstehen. Genau. Ja, also das fand ich war ein großer Schwerpunkt in dieser Staffel, dass wir so viele Interviews hatten, glaube ich, mehr als in jeder anderen Staffel vorher. Das hat sehr viel Spaß gemacht, ist immer, ich finde es für uns immer eine besondere Herausforderung, weil ja, man muss sich dann auch einstellen auf jemanden, den man noch nicht kennt, oft und so. Und ist ein bisschen stressiger, finde ich immer, als einfach nur mit dir zu quatschen, Roman.
Klar, ist natürlich auch mehr Aufwand dann, ne? Im
Mehr
Schnitt
Aufwand,
und
genau.
Terminkoordinierung und so weiter.
Richtig, genau.
Klar,
Es
ja.
sind mehr Tracks zu schneiden, nicht nur zwei
Aber es
Tracks,
lohnt
sondern.
sich. Es lohnt sich.
Aber wenn ich jetzt noch eine Sache hervorheben könnte, die ich auch besonders gut fand, ich finde das immer, also ich finde es immer schön, wenn ich für irgend so eine Folge hier abtauchen muss in die Historie, in die Geschichte. Und da fand ich das so interessant, ein bisschen was über den Rudolf Virchow zu lernen. Da war auch der Anlass, dass der mal ein Paper geschrieben hat, das hattest du gefunden.
Es wurde mir
Hat er
zugeschickt.
genau, ein Paper von Rudolf Virchow über die Notwendigkeit und Wichtigkeit von Tierversuchen. Das war also damals schon ein Thema im 19. Jahrhundert. Das fand ich super, super interessant, da einfach mal zu gucken, was war das für ein Mensch, was hat er gemacht, warum ist er so berühmt. Das hat mir
Ja.
sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Dann machen wir das doch irgendwann, nehmen wir uns das mal mit auf den Zettel, machen wir das mal mit Charles Darwin. Das ist nämlich auch eine interessante
Das ist sehr
Story.
komplex, sehr komplex, fast zu groß.
Ja.
Okay. Und weißt du was, Roman? Wir haben eine Sache, die haben wir versprochen am Anfang dieser Staffel und wir haben es nicht gemacht. Weißt
Oh,
du, was ich meine?
du meinst, wahr oder falsch?
Richtig, genau.
Das haben wir versprochen. Ei.
Das haben wir versprochen, dass wir das machen würden. Wir haben es nicht getan. Ich
Ja,
finde es auch total schwierig.
du hattest
Also.
zwischendurch auch einmal dein ganzes Pulver rausgehauen, ne? In einer
Ja,
Brandheitsfolge.
genau. Ich hatte zwischendurch mal irgendwas und dann habe ich mich aber im Gespräch mit dir, habe ich es irgendwie schon ausgeplaudert. Es ist auch total schwierig, weil wir halt sehr ähnliche Erfahrungsumwelt haben und sich da gegenseitig noch mit wahr oder falsch reinzulegen, ist gar nicht so einfach.
Ja, stimmt.
Schauen wir mal, ob wir nochmal was finden in der nächsten Staffel.
Ja, das nehmen wir uns auch nochmal vor. Aber versprechen tun wir es nicht nochmal.
Nee, das machen wir nicht nochmal, wir haben was gelernt.
Nein, wir müssen sammeln. Genau, das dauert.
Genau.
Ja,
Genau, Roman,
super.
also 20 Folgen in dieser Staffel haben wir jetzt produziert. Es hat Spaß
Rekord.
gemacht, hat Spaß gemacht. Wir machen das weiter. Wann sind wir denn wieder da? Irgendwann im September oder was machen wir?
Ja, irgendwann im Herbst würde ich sagen, ne?
Ja, ne?
Also, das wissen wir noch nicht genau. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ihr den Kanal hier abonniert, wo auch immer ihr es abonniert, weil dann verpasst ihr nicht, wenn es wieder losgeht.
Richtig, genau. Das heißt, ihr müsst auf die Glocke klicken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn die nächste Folge dann kommen soll. Okay, wir sind für Anregungen jederzeit erreichbar über 3f@tierversuche-verstehen.de und 3 als Ziffer.
Ja,
Genau, so ist
genau.
es. Roman, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir
Ja,
werden uns
schönen
sowieso
Sommer.
zwischendurch immer wieder sehen, ne?
Richtig.
In Online-Meetings und ähnlichem. Und ja, und dann machen wir in ein paar Monaten weiter.
Machen wir jetzt mal eine
Ja.
schöne Pause, erholen uns gut, tanken neue Ideen. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, hat Johannes gerade die E-Mail-Adresse gesagt, 3f@tierversuche-verstehen.de.
Genau.
Und
Ja,
damit.
und wir wünschen euch natürlich auch einen schönen Sommer.
Genau.
Roman, mach's gut.
Auf
Bis dann.
Wiedersehen. Bis bald.
Tschüss.